Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 629. Heute sprechen wir über die aktuellen Kooperationen im Wrestling-Geschäft. Kommt es zu einer Blockbildung? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Markus Kronemann. Wunderschönen guten Tag, Markus.
Hallo.
Ja, Markus, es gibt auch nichts Spannenderes, als wenn verschiedene Promotions zusammenarbeiten, Talents austauschen, Stream-Matches gibt. Aber wir wollen heute auch die Frage stellen, was bedeutet das für die Wrestling-Welt?
Ja, also du hast gesagt, Blockbildung, da fühle ich mich natürlich gleich zurückversetzt in die 70er, 80er Jahre, der kalte Krieg, der vielleicht hier herrscht zwischen vor allem natürlich der WWE und AEW, aber ja, spannende Geschichten in letzter Zeit. Also AEW natürlich schon länger hier auch mit Kooperationen, vor allem auch international unterwegs, in Japan, in Mexiko. Und die WWE, jetzt unter dem TKO Endeavor Banner, zieht da langsam nach. Haben wir gesehen in letzter Zeit. TNA, Noah, Marigold, Bloodsport. Also da geht's wild in alle Richtungen los. Derzeit noch ein bisschen NXT-lastig das Ganze. Aber nichtsdestotrotz tut sich da einiges in beiden Richtungen und natürlich auch in Japan.
Ganz genau. Da wollen wir heute mal ausgiebig drauf schauen, euch auch mal so ein bisschen einen kleinen Leitfaden geben. Wer arbeitet da mit wem zusammen? Was hat das alles zu bedeuten? Und wo könnte das alles vielleicht auch hinführen? Man muss aber sagen, Markus, um mir gleich auch ins Thema einzusteigen, dass es Kooperationen zwischen Promotions gibt, das ist nichts Neues. Wir haben darüber auch schon mal einen Podcast gemacht, haben da einiges aufgeführt, deswegen halten wir diesen History-Block hier quasi kurz. Aber grundsätzlich gab es auch in der Vergangenheit, auch von den großen Promotions, namentlich auch WCW oder WWE bzw. WWF, gab es Kooperationen auch vor allem mit Japan unter anderem.
Genau, also historisch natürlich, wenn wir jetzt noch vor der Zeit der großen nationalen Expansion der WWE zurückschauen, also es gab ja die National Wrestling Alliance, seit 1948 und da war es eigentlich gang und gäbe. Da gab es halt diese regionalen Territories und es gab einen gemeinsamen Weltmeister, der sozusagen da durch die Lande getingelt ist und überall angetreten ist. Und da hat man einerseits zusammengearbeitet, da hat man auch teilweise ein bisschen unsauber insofern zusammengearbeitet, dass man dann nicht Mitglieder der NWA auch draußen gehalten hat. Also wenn da irgendwo auch jemand aufgetaucht ist, der Gebietsansprüche gestellt hat, dann hat man da sehr schnell auch zusammen den wieder rausgeekelt. Das hat auch relativ gut funktioniert. Ja, mit der WWF-Expansion dann, die sind ja auch 1983 dann wieder ausgetreten aus der NWA. Da hat sich das dann schon alles ein bisschen bei Jim Crockett konzentriert, später dann eben bei der WCW. Das war sozusagen die Nachfolgeorganisation. Und in den 90ern ist es dann ein bisschen zerbröselt. Da gab es dann noch ein paar Kooperationen. Wir erinnern uns, ECW, Shane Douglas, der dann den Titel gewinnt und sofort wegwirft und die Extreme Championship Wrestling ausgerufen hat. New Japan haben wir vor ein paar Jahren noch gesehen und natürlich auch Richtung Ring of Honor All In war so das letzte große, wo man vielleicht auch diese Zusammenarbeit wahrgenommen hat, wo ja auch Cody Rhodes dann den Titel gewonnen hat. Wie gesagt, ja, WCW war natürlich der NWR-Nachfolger, da gab es auch mit New Japan noch eine Kooperation bis in den 90er hinein. Ist übrigens die Geburtsstätte des Tokyo-Doms am 4. Jänner der großen Shows. Das war eigentlich eine New Japan-WCW-Kooperation. Ja, die lief relativ erfolgreich, auch dann Richtung NWO in den 90ern gab es dann noch die NWO Japan mit Jono und dem Great Muta und so. Gab auch weniger erfolgreiche Kooperationen mit der WCW. Also weiß nicht, ob sich noch jemand erinnert an die Kooperation mit Gaia, einer Frauen-Wrestling-Liga, einer Yoshi-Liga aus Japan. Die war relativ kurzlebig und ja, Richtung AAA gab es auch mal ganz zu Beginn einen co-produzierten Pay-Per-View. Aber da hat man dann eher auch Talent abgefarmt, was ja heute auch eine gewisse Gefahr ist und nicht wirklich mit denen zusammengearbeitet.
Ja, ganz genau. Und da gab es ja dann auch wirklich große Shows, auch bei der WCW, ne? Wenn wir uns dran erinnern, Starrcade 95 zum Beispiel, da haben wir auch vor kurzem noch eine Classic Review zu gemacht, wo dann eben auch ja Talents rübergekommen sind. Da gab es ja den World Cup of Wrestling mit Leuten wie einen Shinjiro Otani zum Beispiel, Masato Chono, den du auch schon angesprochen hast, Kensuke Sasaki und viele andere, also die Zusammenarbeit von WCW und New Japan, die lief dann relativ gut auch zu der Zeit und wurde da auch prominent forciert und ist am Ende, wie du schon gesagt hast, dann eben auch zerbröselt. Bei der WWF haben wir so Phasen gehabt, wo man wirklich auch die Kooperationen gehabt hat. Du hast es angesprochen, also wenn wir ganz weit zurückgehen, natürlich war die WWF auch früher Teil der, beziehungsweise es müsste ja noch die WWF gewesen sein, oder?
Genau, ja. Also Capital Sports war es eigentlich sogar damals noch. Okay. Also weil die WWF wurde dann eigentlich, also es war sozusagen die Gründung, die Umbenennung dann 1963, genau, als man ja eben ausgetreten ist aus der NWA, eben hier dann auch mit ganz kurz mal Buddy Rogers als Champion und dann eben sehr lange Zeit Bruno Sammartino. Da wollte man eben, ja, da wollten die natürlich hier in eher den Champion in ihrem Gebiet im Nordosten, in New York, Boston und wo man damals eben so veranstaltet hat, halten, hat sich dann mit der NWA zerstritten, ist dann in den 70ern wieder ein bisschen stillschweigend eingestiegen. Da gab es ja dann auch teilweise Matches. Es gab mal Bruno Sammartino gegen Harley Race zum Beispiel. Da gab es ja dann auch dieses Match mit Dusty Rhodes, das wir jetzt gehört haben, wo er fast den Titel gewonnen hätte, damals von Ivan Koloff. Und ja, 1983, als dann Vince McMahon übernommen hat und es Richtung nationale Expansion gab, ist man natürlich da wieder ausgetreten aus der NWA. Und es gab aber seit den 70ern auch mit New Japan ein Agreement, also Hulk Hogan zum Beispiel ist ja lange Zeit, auch bevor er damals noch zur WWF wieder zurückgekommen ist, also Ende 83, hatte eigentlich den Großteil seines Geldes in Japan verdient, ist dann auch so ein bisschen daran gescheitert. Natürlich, Hulk Hogan war dann das Aushängeschild der WWF und da hat man sich dann auch mit New Japan überworfen, eben im November 1985, als es dann in Richtung National Expansion, Hulkamania und so weiter ging, die ersten WrestleManias auch über die Bühne gingen. Und Richtung, mit Japan hat man aber längere Zeit kooperiert dann wieder. Es gab den berühmten Wrestle Summit mit New Japan und All Japan sogar. Ja. Kurz nach WrestleMania 6. Auch sehr kontroverse Geschichten, kann man mal in Ruhe auch nachlesen. Da ging es dann darum, dass Hogan nicht mehr Champion ist, der Ultimate Warrior schon. Wer macht das Match gegen Hogan? Wer möchte gegen Hogan verlieren oder auch nicht? Also das hat auch nicht sehr lange gehalten.
Es war Stan Hansen übrigens, das war der Main Event. Ne? Hogan gegen Stan Hansen dann, ja.
Genau, das hätte nämlich, wer hätte es denn ursprünglich sein sollen? Ich glaube, Terry Gordy hätte es sein sollen, der wollte aber dann nicht, also vor allem Hogan hat dann den Titel verloren und er wollte dann eben nicht gegen den Nicht-Champion verlieren, weil er eben Angst hatte, dass das seinem Standing bei All Japan und in Japan schadet. Und Stan Hansen hat dann gesagt, also mir schadet es nicht, ich mache das Match. Titelmatch war dann, glaube ich, aber dafür Ultimate Warrior gegen den Million Dollar Man. Also
yes.
Ein Klassiker.
Und auch nicht im Main Event. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Das ist schon ganz interessant.
Aber wir hatten da zum Beispiel heute eigentlich Dream-Match, wenn man so sich zurückerinnert, nämlich Bret Hart gegen Tiger Mask, also was ja damals Misawa war. Das einzige Match der beiden. Also ja, Richtung Dream-Matches natürlich passierte immer wieder einiges. Und ja, es gab dann noch mit den Promotions von Tenro, mit der SWS und mit War gab es dann noch Kooperationen in den 90ern. Aber die Hochzeit der Kooperationen mit der WWF, das war eigentlich so diese Zeit der frühen und mittleren 90er, als es eben der WWF auch wirtschaftlich nicht so gut ging.
Ja.
Da hat man sich wieder so ein bisschen orientiert an anderen und wollte ein bisschen auch offenbar Interesse schaffen. Also da hatten wir mit der USWA, mit Smoky Mountain, mit ECW, da gab es ja die ECW Invasion schon 1996, 97, wo Rob Van Dam dann auftauchte. Da hat er auch seinen Mr. Monday Night Nickname dann her.
Jerry Lawler rübergegangen ist zu
ECW. Jerry Lawler war bei ECW, genau. Dafür hatten wir auch die ersten, sozusagen den Testballon für den bösen Vince McMahon-Charakter. Den hatten wir schon in den 90ern bei der USWA, als sozusagen der böse Vince McMahon gekommen ist mit seinen WWF-Superstars und hier gegen den Lokalmatador Jerry Lawler aufgetreten ist, der natürlich in der WWE oder in der WWF damals wieder der Bösewicht war. Also da hat man sich da so ein bisschen versucht, ja, breiter aufzustellen, auch gegen die WCW, hat jetzt so semi-gut funktioniert. Gab dann auch noch bisschen was mit AAA, bisschen was mit Michinoku Pro, aber das hat alles nicht so wirklich gezündet. Also gerade mit dem ausländischen Talent, die waren natürlich spektakulär, aber die hat man im WWF-Produkt nie so wirklich gut untergebracht.
Die hat man ja auch nicht wirklich vorgestellt, die waren halt auf einmal da. Ich erinnere mich noch, als ich damals als jemand, der AAA so von ganz weit weg kannte, als man den Royal Rumble 97 geschaut hat, und da waren dann auf einmal Leute dabei wie Mil Mascaras zum Beispiel oder Pirot und noch einige andere. Und klar waren die spektakulär, aber du hast dich halt auch gefragt, so, wer ist denn das überhaupt und warum soll ich die jetzt interessant finden? man ist da halt eben nicht wirklich richtig reingegangen. Man hat so ein bisschen probiert später mit der Integration der Cruiserweights natürlich, beziehungsweise der Light Heavyweights, mit Taka Michinoku, den man ja durchaus eine gewisse Zeit lang gepusht hat, der von Michinoku Pro stammt. Wir haben natürlich dann noch diese Involvierung der NWA als Fraktion, was, wenn man ehrlich ist, einfach grauenvoller Quatsch gewesen ist, oder?
Na, vor allem die NWA hat halt damals überhaupt keinen Stellenwert mehr gehabt. Also das war schon nach der WCW-Zeit und die sind dann wieder so nach der WCW ein bisschen groß geworden. Da gab es ja dann die Kooperation mit TNA, aber so in den, ich sag mal, ja, zwischen diesen ECW-Engel und der TNA-Zeit war halt die NWA komplett bedeutungslos. Und da hat man halt Jim Cornette sozusagen als Heel-Manager, da hat man dann Dan Severn und Jeff Jarrett und den Rock'n'Roll Express als Heels, also komplett dämlich. Hat man das kurz mal versucht, aber das hat jetzt auch nicht wahnsinnig gezündet, so mitten in der Attitude-Era eigentlich schon.
Das war so ein Midcard-Ding. Und jedes Mal, wenn wir Monday Night Watch machen und das taucht irgendwie auf, es ist halt immer Quatsch. Also es ist so, von den Talents her reicht's halt nicht. Es wirkt auch komplett out of place einfach, dass du auf immer sowas NWA-mäßiges da drin hast. Ich glaube, das war der Plan, aber es hat halt gar nicht gezündet. Interessanter wird's dann, da sind wir schon in der Headlock-Ära, so nenne ich es einfach mal. Dann, wenn wir jetzt in die jüngere Vergangenheit wirklich gehen, weil da hatte man ja auch gemerkt, dass die WWE dann auch in Richtung Indie-Bereich geschaut hat, auch ein bisschen in Richtung Europa geschaut hat und da gab es ja dieses Konzept der Partnerligen. Da gab es ja mit Evolve eine längere Partnerschaft, wo dann ja auch Shows inklusive Pay-Per-Views auf dem WWE Network liefen, wo man auch mal Evolve versucht hat, gegen AEW zu stellen. Wir wissen die Kooperationen mit deutschen Promotions, wie der WXW zum Beispiel, mit Progress in England, ICW in Irland.
Schottland,
Entschuldigung. Ach, alles dasselbe. Jetzt mal rückwirkend betrachtet, also inwiefern hat das, also das ist eine ganz andere Frage, die wir gar nicht aufgeführt haben, aber deiner Meinung nach, jetzt gerade zum Beispiel bei der WXW, wie sehr hat das der WXW geholfen, dass sie eine Partner-Promotion von der WWE gewesen ist und inwiefern hat es ihr vielleicht sogar geschadet?
Also ich glaube, geholfen hat es einerseits natürlich, weil man da Zugriff auf WWE-Talente hat, also natürlich auch gerade die Leute, die von der WXW zu damals NXT UK auch gewechselt sind, also Walter zum Beispiel hatten wir dann einige Male da, Axel Tischer hatten wir da, als er aktiv bei SmackDown war, Axel Dieter Junior, also Marcel Bartel hatten wir da. Ich glaube, es hätte ja mal Leo Rush kommen sollen, der dann doch irgendwie wieder abgezogen war. Also man hat so ein bisschen schon davon profitiert. Auf der anderen Seite hat man natürlich sehr, sehr strenge Auflagen und du hast halt plötzlich gemerkt, wir hatten das ja, glaube ich, mal, dass dann plötzlich während einem 16 Karat ein NXT UK Taping am selben Wochenende angesetzt war und plötzlich haben die da irgendwie 5 Leute, die angekündigt waren, abgezogen, weil die halt in England gebraucht wurden. Also das ist halt immer so ein bisschen, du bist halt sehr abhängig als kleiner Partner von so einem riesen Partner wie die WWE, die nehmen halt auch keine Rücksicht. Also wenn die sagen, schön, dass ihr da jetzt eine Show aufgebaut habt, aber wir brauchen den jetzt gerade, Pech gehabt. Vielleicht schicken wir euch Ersatz, vielleicht auch nicht. Ich glaube, das war mein allererster Headlock-Auftritt, da war ich noch gar nicht Teil vom Team, da haben wir mal eine Sendung gemacht zum Thema schadet NXT UK dem europäischen Indie-Wrestling.
Ja, kann sein, ja.
Und ich glaube, da haben wir damals schon sehr, wäre eigentlich spannend, sich das mal wieder anzuhören und zu schauen, wie viel von dem, was wir damals erzählt haben, da noch so eingetroffen ist.
Ja, also ich bin da halt auch zwiegespalten. Ich glaube, auf der einen Seite hat die WXW gerade auch, das wird hier nie offiziell bestätigt, aber wir gehen einfach mal davon aus, dass die WWE den auch für das Videomaterial einen gewissen Betrag XY bezahlt hat.
Ja, das auf jeden Fall. Das lief ja auch, oder WXW läuft ja immer noch am Network, Progress und ICW ja nicht mehr.
Ja, und ich glaube zum Beispiel, dass der WXW das schon geholfen hat, gerade die Corona-Pandemie zu überstehen und da dann auch im Nachgang noch einen gewissen Standard zu halten, ne? Um genauso auch einen gewissen Standard aufzubauen, wenn man sich anschaut, was für Equipment mittlerweile auch da ist, im Vergleich zu vor 10 Jahren zum Beispiel. Also,
und das hast du auch gesehen. Also es war ab dem Zeitpunkt, wo die Shows dann zum Network kamen, haben die natürlich hier das bessere Equipment gehabt. Also entweder hat die WWE das vorfinanziert oder sie haben das eben aus dem Geld, was sie bekommen haben, als Investition in die Zukunft gekauft. Haben wir das Ganze auch mittlerweile haben das damals ja auch ausgelagert, sogar in eine eigene GmbH, also sozusagen die ganzen Rechte an den WXW-Shows liegen ja bei der WXW Now GmbH mittlerweile. Also ich glaube, dass das denen schon geholfen hat. Und wie du sagst, also gerade während Corona war das sicher nicht schlecht, dass es da trotzdem auch regelmäßige Einnahmen von der WWE gab. Und die haben ja auch alles, was so während der Corona-Zeit produziert wurde, ist ja auch am WWE-Network gelaufen damals.
Ja, aber auch bestimmte Talents wurden dann eben auch abgezogen, durften dann nicht auftreten, auch in der Corona-Zeit. Ich meine, es war auch ein Axel Tischer, der mal angekündigt gewesen ist und dann ist er wieder abgezogen worden.
Richtig, ja.
Also das war alles nicht so ganz einfach und ich bin mir, also ich glaube, es war zu dem Zeitpunkt wichtig, aber so die Wirkung von WWE war nicht nur positiv auf die Produkte, das glaube ich kann man auf jeden Fall sagen, sondern wie du schon gesagt hast, WWE ist immer sehr protective, da ist nicht so, zumindest in der Zeit war es auch nicht so, dass man gesagt hat, ja, wir wollen die unterstützen, sondern es stand halt auch immer natürlich ein gewisses Eigeninteresse da und Eigeninteresse besteht natürlich dann da drin, wir wollen, dass unsere Talents fit sind, wenn wir die brauchen. Und wir wollen, dass wir einen festen Zugriff darauf haben. Und das waren nun mal einige Namen. Du hast einen Walter angesprochen, Ilja Dragunov war natürlich auch noch mit dabei und noch einige mehr. Also das war schon eine interessante Zeit. Und natürlich jetzt ist das anders. Und man merkt, finde ich auch, dass diese Partnerschaft geendet ist für die WXW. Und ich habe zumindest auch in der Art und Weise, wie man jetzt die WXW wieder positioniert zuletzt, habe ich auch das Gefühl, man ist da wieder freier. Man hat weniger Handschellen sozusagen. Geht's dir da auch so?
Ja, also es geht ein bisschen in diese Richtung, würde ich sagen, ja.
Deswegen, aber kommen wir damit mal zum aktuellen Geschehen. Nämlich, ich habe das Stichwort Blockbildung hier angesprochen. Um eine Blockbildung zu haben, brauchen wir zwei groß übergeordnete Parteien. Dann nehmen wir einfach mal, weil es so schön praktisch ist, WWE und AEW und besprechen jetzt einfach mal, mit wem arbeiten die denn überhaupt zusammen? Wo sind schon mal Talents aufgetaucht? Jetzt gerade ganz aktuell passiert da ja einiges. Wir fangen erstmal mit WWE an, Markus. Wie sieht's denn da aus, was so die Hintergründe angeht? Wir haben natürlich bei WWE eine neue Struktur, seitdem sie mit UFC zu TKO fusioniert sind. Seitdem geht man andere Wege, seitdem sucht man die Kooperation und seitdem entwickelt sich da auch eben einiges, was wir uns noch vor, ich sag mal, 4-5 Jahren kaum zu träumen gewagt hätten.
Genau, also da steht jetzt mittlerweile eben Endeavor dahinter. Endeavor ja auch, die haben ja auch damals das MLB Advanced Network schon vor Jahren übernommen. Also den, nein, stimmt gar nicht, gelogen, der ist zu Disney gewandert. New Lion haben sie übernommen. Das war ursprünglich der Streaming-Anbieter, der für UFC den Fight Pass gemacht hat. Das WWE Network lief damals eben noch bei MLB Advanced Media. Das ist jetzt mittlerweile in Disney Plus von der Technik her aufgegangen. Und da ist schon mal der erste Connex, also noch bevor man auch die WWE übernommen hat, ist die WWE 2019 mal zu Endeavor Streaming gewechselt mit dem WWE Network. Das heißt, es gab da schon diese Verbindung. Zusätzlich hat eben damals auch noch Ari Emanuel auch die TV-Rechte verhandelt. Und jetzt hat man hier sozusagen schon mal diesen Business Connex. Den hat man jetzt mit TKO natürlich noch viel, viel stärker. Also Endeavor Streaming macht natürlich auch den Fight Pass, macht übrigens jetzt auch TNA Plus. Also ja. Das erklärt vielleicht auch ein bisschen dazu die aktuelle TNA-Zusammenarbeit. Und sieht man ist auch, da
genau, auch, wenn man sich auf das Portal geht, ja.
Richtig, richtig. Und man ist da natürlich deutlich offener. Also einerseits Vince McMahon ist weg, Paul Levesque, der ja auch so ein bisschen federführend war in diesen Kooperationen, die wir angesprochen haben, mit Evolve, mit den europäischen Ligen, stand ja auch mal längere Zeit im Raum. NXT Europe soll kommen, NXT Japan, NXT South America. Also der möchte mehr auch so seine Fühler ausstrecken und ist, glaube ich, auch offener. Endeavor selber sagt wahrscheinlich auch, oder das haben die auch öffentlich gesagt, wir müssen hier nicht unbedingt der Platzhirsch sein. Also der wollen sie natürlich schon sein, der alle anderen wegdrängt. Sondern wenn neben uns halt noch eine andere Show irgendwo läuft, eine Wrestling-Show, dann stört uns das nicht. Hat natürlich auch ein bisschen einen Hintergrund, UFC, da gab's jetzt zwei große Klagen, die sind gerade die würden sich gerne vergleichen, da gibt's noch einen Richter, wo man noch nicht weiß, ob der das zulässt. Da haben nämlich ehemalige Fighter geklagt und haben gesagt, die UFC war so mächtig, die haben den Markt sozusagen verzerrt und wir mussten uns sozusagen deren, ja, Vorgaben, was auch Gehalt und so weiter angeht, beugen. Das heißt, rein strategisch ist es für TKO heute sicher nicht schlecht, auch im Hinblick auf diese Klagen, wenn die sagen können, hey, wir sind überhaupt nicht die irgendwie hier den Markt verzehren wollen. Im Gegenteil, schaut mal, wir arbeiten mit so vielen Partnern zusammen, wir betreuen die teilweise, wir haben doch Medienpartnerschaften. Also ich glaube, dass das auch ein bisschen mitschwingt und die wissen natürlich einfach in erster Linie, sie sind trotzdem die Nummer eins am Markt, sie sind trotzdem so groß, dass sie bestimmen können. Aber sie können da ein bisschen die Fühler ausstrecken, auch in unterschiedliche Märkte. Und das sieht man jetzt also mit TNA natürlich sehr stark. Da hatten wir damals schon vor 2 Jahren Mickey James mal im Royal Rumble. Jetzt hat das eigentlich begonnen mit Jordan Grace beim Rumble diesen Jahres. Und seit Juni haben wir ja zumindest so auf der Ebene TNA, NXT einen sehr starken Austausche. Also Joe Henry, die Rascals haben wir gesehen, Charlie Dempsey und Co. sind bei TNA Tapings aufgetaucht. Da gibt's halt diesen Business Connects auch mit Endeavor Streaming. Aber das haben wir mal jetzt in den USA. Und dann geht's natürlich auch Richtung Japan. Da haben wir gerade letztes Wochenende gesehen, Marigold, die neue Promotion von Rossi Ogawa, sozusagen der Stardom-Gründer. Und Noah, wo wir jetzt auch AJ Styles gegen Marufuji hatten. Und auch zwei NXT-Talents, Josh Briggs und Tevin Heights, werden jetzt im N1-Turnier sein. Das ist sozusagen das Gegenstück bei New Japan zum G1. Das heißt, die sind den ganzen Sommer über jetzt in Japan im Turnierformat. Und da sieht man schon, dass das eben auch in unterschiedliche Märkte hineingeht.
Ja, also wissen wir, Josh Briggs trifft jetzt noch bei nächsten NXT-Ausgabe auf seinen ehemaligen Tag-Team-Partner, Brooks Jensen. Und das wird ein No-DQ-Match. Und wir wissen, dass Josh Briggs erstmal längere Zeit weg ist. Ein Schelm, wer denkt, dass da irgendwas passieren könnte.
Genau. Schauen wir mal, wie man Tevin Heights rausschreibt aus dem Produkt.
Ja, ganz genau, ganz genau. Nee, aber das ist natürlich dann auf jeden Fall schon mal interessant, wie das dann hier eben weitergeht. Und Noah, da auf jeden Fall eine Baustelle natürlich, die wir hier auch haben. Du hast Marigold angesprochen. Auch das nicht, was ich da sehr ungewöhnlich finde, dass man auf der einen Seite Julia unter Vertrag genommen hat, die sich ja dann quasi verletzt hat, aber man hat ihr noch ein Match oder noch eine gewisse Zeit bei Marigold auch zugestanden. Das hätte man, glaube ich, früher auch nicht so gemacht, oder? Also, dass man doch gesagt hat, ja, nee, wrestle da noch mal und komm dann rüber, wenn es quasi funktioniert, oder?
Ja, ich glaube, dass das sicherlich aber auch, also nicht nur jetzt, um Julia einen Gefallen zu tun gewesen ist, sondern weil man eben dachte, also Rossi Ogawa hier, der baut was Neues auf, der ist sehr, sehr gut vernetzt in Japan und ich glaube, da wollten wir auch ein Stück weit sozusagen dieses Netzwerk mit ihm gerne haben, wo man sagt, okay, neue Promotion. Das heißt, weil Stardom ist ja unter dem Banner von New Japan mittlerweile auch. Das heißt, da ist es politisch nicht so einfach. Jetzt sagt man, da hat man eigentlich einen alten, bekannten, großen Player, der etwas Neues auf die Beine stellt. Den unterstützen wir ein bisschen. Haben jetzt auch ja Io Sky hingeschickt zum Beispiel für die Show am 13. Juli. Und dafür, hat man natürlich eine Partnerliga, hat vielleicht auch Zugriff. Also wir sehen ja auch gerade die Japanerinnen. Also wir haben Io Sky, wir haben Asuka, wir haben Kairi Sane. Das heißt, das weiß man natürlich auch, dass hier aus Japan sehr, sehr gute Wrestlerinnen kommen. Und wenn es da gleich mal so eine direkte Rutsche zu NXT gibt, ist ja das nicht schlecht. Oder ich denke zum Beispiel auch an Bozilla. Die ist halt, ja, die ist jung, aber die kommt dort gut an. Die hat einen guten Look, die weiß, was sie tut. Und ich glaube, das ist nicht schlecht, wenn man sagt, die lässt man jetzt mal in Japan 2-3 Jahre sozusagen ein bisschen vom Rohdiamanten schleifen. Und dann bekommt die vielleicht ein Vertragsangebot, dann kann die bei NXT sozusagen noch den US-Stil lernen und dann hat man hier eigentlich einen Star, den man vermarkten kann.
Ja, All Japan hast du ja auch schon angesprochen, Charlie Dempsey, auch jemand, den man viel rumschickt. Also jetzt auch nicht nur zu All Japan, du hast es ja auch schon gesagt, ne, gegen Katsuhiko Nakajima, das war im Januar, gegen den dann angetreten ist, der aber auch dann unter anderem bei Bloodsport zum Beispiel gewesen ist, ne, und da gegen Matt Mikowski gewrestelt hat und jetzt auch bei TNA zuletzt gewesen ist mit der No Quarter Catch Crew und da gegen Leute wie Kushida und die Rascals gewrestelt hat.
Also wer hätte gedacht, dass der Sohn von William Regal da so ein bisschen eine Bevorzugung bekommt, was so diese internationalen Auftritte angeht. Aber ich habe es im Magazin auch schon gesagt, dass ich mag den gerne, ich gönn's dem natürlich und er ist auch ein guter Wrestler. Und das ist sicherlich einer, der sehr, sehr davon profitiert, wenn der viel herumkommt und unterschiedliche Stile auch wrestelt gegen unterschiedliche gute Gegner.
Also können wir nochmal zusammenfassen, was wir jetzt hier an Kooperationen haben. Kleinere Kooperationen natürlich auch mit Reality of Wrestling, das ist die Promotion von Booker T. Da kommt auch Roxanne Perez zum Beispiel her und auch ein paar andere Talents. Also da ist diese Verbindung quasi über die Personalie Booker T ist da. Und da gibt's auch immer mal wieder Auftritte von NXT-Stars da eben vor Ort. Also die haben wir auf jeden Fall. Wir haben TNA noch, wir haben GCW beziehungsweise Josh Barnett's Bloodsport, da gab's auch schon diverse Male Talent Exchange, also sprich, da ist dann mal eine Shayna Baszler aufgetaucht, Charlie Dempsey habe ich gerade schon angesprochen, jetzt in Zukunft die Creed Brothers sind mit dabei, also da passiert einiges. All Japan haben wir in Japan, wir haben Marigold, wir haben Noah und dann gibt's noch ein paar Promotion, da wird so ein bisschen gemunkelt, wo da noch die Wege hinführen könnten, ne? Gerade hieß es ja auch, WWE orientiert sich so ein bisschen stärker auch in Richtung Mexiko, Puerto Rico und natürlich, um da so den ersten Bogen zu schlagen, wissen wir, dass AEW bereits eine Kooperation mit CMLL hat und wir wissen um die Beziehung beziehungsweise um das Konkurrenzverhalten von AAA und CMLL.
Purer Hass.
Ganz genau.
Also wahrscheinlich gibt's keine zwei Promotions in einem Markt, auch ich glaube nicht mal WWE und AEW, die sich wirklich so abgrundtief und aufs Blut hassen, wie vor allem eben CMLL AAA hasst. Ja, weil einfach AAA sozusagen eine Abspaltung war. Also damals, Peña war einer der Booker von CMLL und der ist dann sozusagen mit einigen der Topstars ja von diesem langjährigen Traditionsunternehmen weggegangen und hat eine Konkurrenz aufgebaut. Und das ist natürlich, ja, das geht bis heute nach. War zum Beispiel auch immer ein Problem. Also AEW, kommen wir gleich noch dazu, mit AAA, da gab's oder gibt's immer noch zwar eine Beziehung, aber das war zum Beispiel immer schwierig bei Forbidden Door, weil New Japan ist die Partner, da ist der langjährige Partner CMLL und jetzt war es zum Beispiel schwierig bei einer Show, wo hier New Japan Leute da sind, dass hier zum Beispiel Penta und Phoenix, die damals noch so eine AAA-Affiliation hatten, die durften dort nicht auftreten, weil dann wäre sozusagen, dann hätte man vielleicht den Partner seitens New Japan verärgert. Also das war dann Ab dem Zeitpunkt, wo es mit New Japan die Corporation gab, war es mit AAA schwierig, sage ich mal.
Ja. Aber Markus, die Frage ist doch jetzt, für wie wahrscheinlich hältst du denn eine mögliche Kooperation von WWE mit AAA dann? Also das gab es ja schon ein paar Gerüchte im Hintergrund aufgrund dieser Querelen, dass da was passieren könnte. Es gab die Meldung, dass WWE sich mehr in die Richtung orientieren wollen würde, auch um da große Shows zu veranstalten. Man macht das ja auch nicht einfach nur so zum Spaß, sondern wir haben es jetzt auch gesehen, man hat auch eine Stephanie McCurr ja prominent bei einer Hausshow in Mexiko präsentiert, was auch für mich so ein bisschen Indiz ist, ja, da man schaut ein bisschen stärker Richtung Mexiko, als das davor noch der Fall gewesen ist.
Ja, also vor allem Conan ist ja einer der Booker bei AAA. Und der hat jetzt in seinem eigenen Podcast also gesagt, ja, es ist halt ein bisschen sauer auf Tony Khan, weil es ist immer schwierig und der zieht ja dann auch Talent teilweise raus. Und da hat er so ein bisschen kryptisch angedeutet, naja, es passieren gerade Dinge und da wird der Tony Khan dann schon noch schauen, quasi, was ihm da blüht. Also, und ich habe das jetzt auch schon mehrfach gehört von Leuten, die gemeint haben, also auch wenn Vikingo wieder fit ist, dann sollte man eher nicht damit rechnen, dass man den bei AEW nochmal sieht. Also die Partnerschaft, da kommen wir gleich dann beim AEW-Block zu, die hat ja ganz gut mal begonnen, hat dann ein bisschen so Risse bekommen. Also wir hatten ja damals FTR, waren ja auch AAA Tag Team Champions, haben dann verloren gegen Realistic und Dragon Lee und direkt im Ring noch, nachdem Dragon Lee hier den Pin geholt hat, hat er sich dann das Mikro geschnappt und hat gesagt, ich vakantiere die Titel jetzt übrigens, weil ich habe bei WWE unterschrieben. Also da war natürlich, und damals wollte man, also das hätte man ja seitens AAA auch so nicht zulassen müssen, wenn man da nicht schon ein bisschen Richtung WWE geschielt hat. WWE übrigens hat mal versucht, vor einigen Jahren CMLL zu kaufen. Ist dann daran gescheitert, weil CMLL natürlich sehr viele Hallen, also Arena Mexico und auch in anderen Bundesstaaten in Mexiko besitzen, die eigentlich die Arenen, die natürlich teilweise auch nicht mehr in einem Top-Zustand sind, aber das sind halt einfach Gelddruckmaschinen. Also ich glaube, CMLL kann nur profitabel arbeiten, weil denen einfach alles gehört, wo die veranstalten. Und die WWE wollte aber sozusagen, ja, diese Immobilien nicht mitkaufen. Daran ist das damals gescheitert. Und also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, die AAA-Kooperationen klingen immer zu Beginn ganz gut. Die dauern meistens nicht lange, weil es mit denen, glaube ich, auch nicht so leicht ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass man mit AAA vielleicht in Mexiko ins Geschäft kommen wird.
Ja. Stichwort Talent abziehen. Das haben wir auch zuletzt bei Stephanie Vaqueur ja sehr ausgiebig gesehen. Und da soll ja auch CMLL alles andere als begeistert davon gewesen sein. Genauso wie New Japan übrigens. Unter anderem hat dann ja die gute Frau Vaqueur ja auch den CMLL Women's Title vakantiert, der dann jetzt im weiteren Umkehrschluss an Willow Nightingale gegangen ist, also einen AEW-Talent.
Genau, also die hätte ja auch auftreten sollen, die war ja über Monate angekündigt. Es gab jetzt eben diese CMLL Fantastica Mania USA Show am 13. Juli letztes Wochenende und da war sie als einer der Top-Stars eigentlich angekündigt und hat dann am Freitag davor eben gesagt, nein, also ich bin dann mal weg und ich werde auch meine Bookings, also die hätte auch bei RevPro sein sollen am All-In-Weekend, die hätte auch in Deutschland übrigens am Bash in Berlin-Weekend sein sollen auf diesen GWF RevPro-Shows. Passiert jetzt also nicht mehr, stattdessen ist sie dann am selben Tag an dem besagten 13. Juli eben in Mexiko bei einer WWE-House-Show hatte sie dann ein Match.
So, jetzt mal rein spekulativ. Wenn die jetzt bei AAA gewrestelt hätte und da Titelträgerin gewesen wäre und vielleicht noch bei anderen Promotions, vielleicht bei TNA gewrestelt hätte statt bei RevPro, wäre WWE dann genauso streng gewesen oder hat WWE dann jetzt gesagt, nee, das sind ja alles Kooperationen mit Kooperationspromotions von AEW, ne? Hier RevPro und New Japan und CMLL.
Genau.
Wir schaden euch einfach mal so ein bisschen unterschwellig. Ne? Wir haben
genau,
unser Recht. Ist unser Recht.
Ist unser Recht und ja, auch mit RevPro zum Beispiel. Also RevPro hat ja damals das gleiche Angebot bekommen, 2015, 16, wie es eben auch die WXW Progress ICW bekommen hat. Also sozusagen hier Streaming. Gerüchteweise gab es da auch Verträge, wo die WWE das Recht gehabt hätte, diese Promotions zu kaufen. Die WXW hat das immer dementiert, hat gesagt, na, wir haben sowas nicht unterschrieben. Das heißt, ja, natürlich auch auf RevPro nimmt man da nicht große Rücksicht, weil die haben damals gesagt, nein, wir wollen eben nicht mit der WWE arbeiten. Wir setzen da eher auf die Kooperation mit New Japan, die es damals schon gab. Und für RevPro hat sich das eigentlich gelohnt. Also das ist eigentlich jetzt so mittlerweile die Top-Liga in England, auch noch vor Progress.
Ja,
also dass man auf die jetzt auch nicht große Rücksicht nimmt, ist fast klar, ja.
Ja, ich glaube, GWF war denen egal.
Ich glaube auch.
so böse das klingt. Und ich glaube, alles andere war halt so dieses typische, ja, wir haben jetzt den Vertrag unterschrieben, wir machen das jetzt so, dass das Talent dann quasi auch so ein bisschen einen schlechteren Ruf hat. Das nimmt die wahrscheinlich einfach mit, weil sie sagt, ja gut, ich habe jetzt hier einen WWE-Untervertrag unterschrieben.
Ja, bin und vor allem
mal hier, das, ne?
Vor ja. allem ist halt auch die Frage, also natürlich hätte die vielleicht sagen können, ich möchte hier gern noch meine vertraglichen Verpflichtungen, was ich zugesagt habe, das möchte ich gerne noch machen. Nur ist halt immer die Frage, gehst du jetzt zu einem neuen Arbeitgeber und sagst, aber eigentlich bin ich loyal gegenüber den anderen, oder gehst du vielleicht auch hin und sagst, okay, die wollen das von mir und wenn die das von mir verlangen, dann mache ich das einfach. Die sagen, tritt dort nicht mehr an, dann trete ich dort nicht mehr an. Also bei CMLL und bei New Japan war man alles andere als begeistert davon. Das
ja.
weiß man.
Auch vollkommen zu Recht, ne? Weil du schon gesagt hast, Titelträgerin, groß angekündigt, wirklich einer der Headliner und dann wird er abgezogen. Also deswegen, ich finde, das war schon sowas, was so ein bisschen Geschmäckle gehabt hat. Ne? Das hat ja auch durchaus Wellen geschlagen.
So, es gibt vielleicht noch einen kleinen Part zu Noah. Also Noah Marigold, da gibt's auch noch einen WWE Connects, der das auch vielleicht ein bisschen erklärt, warum er mit denen arbeitet. Und zwar, es gibt da, also Noah DDT, Tokyo Joshi Pro, das ist eine Frauenliga, die gehören alle einer, ja, eigentlich Online-Agentur, Online-Streaming-Dienstanbieter, nämlich Cyber Agent. Das läuft dort unter Cyber Fight, sozusagen deren Wrestling-Division. Und die betreiben in Japan auch noch, ja, neben New Japan World eigentlich den zweitgrößten Streaming-Dienst, nämlich Wrestle Universe. Wo auch noch, da läuft zum Beispiel auch Marigold, da läuft zum Beispiel auch die Sendai Girls, die zu Meiko Satomura gehören, die ja auch bei der WWE immer noch unter Vertrag ist. Und Cyber Agent gehört auch ein Streamingdienst, nämlich ABEMA TV. Und ABEMA TV ist seit Anfang des Jahres auch der WWE-Partner in Japan. Dort läuft jetzt nämlich das WWE-Network, also auch über den Netflix-Deal noch hier raus. Das ist eine der wenigen längerjährigen Partnerschaften, die man international noch hat mit Japan. Und da gibt's jetzt auch einen neuen Präsidenten bei Cyberfight und der ist jetzt seit Mai im Amt und eines seiner erklärten Ziele war es zum Beispiel zu sagen, die Beziehung zur WWE soll gestärkt werden. Das heißt, auch hier gibt's eigentlich einen geschäftlichen Connex und von daher bietet sich natürlich gerade Noah, DDT, Tokyo Joshi Pro an, die ja auf der anderen Seite aber auch eine AEW Zusammenarbeit haben, also jetzt nicht wahnsinnig eng, aber gerade Leute von DDT, von Tokyo Joshi Pro, haben wir immer wieder mal bei AEW gesehen, also wird auch spannend sein mit dieser stärkeren Fokussierung auf die WWE, ob das vielleicht dann Richtung AEW komplett abreißen wird.
Genau, das ist ein gutes Stichwort, weil dann können wir jetzt mal Richtung AEW blicken, mit wem die denn zusammenarbeiten. In der Vergangenheit war es ja unter anderem auch TNA, wir erinnern uns noch daran, das war dann 2020, 2021, wo wir gesehen haben, dass Kenny Omega ja wirklich als Belt Collector unterwegs gewesen ist, unter anderem da eben auch Champion geworden ist, dann bis Bound for Glory 2021. Damals waren wir schon sehr begeistert. Ich glaube auch, dass wir damals diesen Kooperationspodcast gemacht haben, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ich glaube, die prominentesten Kooperationen, die wir derzeit haben, sind natürlich gerade in Zeiten von Forbidden Door die Kooperation mit New Japan, Markus. Ich glaube, das müssen wir auch nochmal hervorheben, weil dieses gemeinsame Aufstellen von Events ist ja schon mal was ganz anderes, als WWE jetzt zuletzt gemacht hat, wo man quasi Talent getauscht hat. Aber dieser Aufbau von großen Shows, das Abstellen von Talents auch für andere Shows, ist halt nochmal eine Stufe größer, als das jetzt bei WWE und anderen Promotions der Fall ist, oder?
Genau, und da muss man eben vor allem auch einen Don Callis erwähnen, nämlich sowohl bei TNA als auch bei New Japan. Also der ist ja nicht nur ein hervorragender Heel-Charakter, sondern der hat ja auch wirklich hinter den Kulissen da die Strippen gezogen. Der war bei TNA damals auch noch Vice President, war natürlich ein guter Freund von Kenny Omega und hat das entsprechend eingefädelt, hat dann im Zuge dessen auch seine TNA-Anstellung verloren, weil man gesagt hat, na, wenn du jetzt so viel mit AEW machst, das ist ein bisschen ein Interessenskonflikt. Der hat aber auf der anderen Seite auch damals, noch bevor es AEW gab, hat der zum Beispiel maßgeblich das Chris Jericho-Kenny Omega-Match eingefädelt bei New Japan, was ja auch international New Japan World damals sehr geholfen hat und wo Jericho erstmals seit, ja, ewigen Zeiten eigentlich mal woanders als bei der WWE angetreten ist, das hat er immer ausgeschlossen und hat letztlich auch dazu geführt, nämlich dann noch dieser Hype bei New Japan, während man ihn bei der WWE ja wirklich eher als Undercarder, Midcarder dann schon eingesetzt hat, auch weil er nicht mehr so oft da war, und hat dann letztlich auch dazu geführt, dass Jericho dann auch ziemlich früh bei AEW unterschrieben hat und auch, also man wollte ja zum Zeitpunkt der AEW-Gründung Anfang 2019, wollte man ja sofort gerne weiter mit New Japan arbeiten. Also die Bucks waren teilweise bei New Japan und Ring of Honor sogar gemeinsam unter Vertrag bis 2019. Und damals gab es eben auch einen anderen Präsidenten, das war damals Harold May, ein Niederländer, der in Japan viele Jahrzehnte schon gelebt und gearbeitet hat, ein Manager. Und der hat das abgelehnt. Also der hat erstens gesagt, wenn die was wollen, sollen die gefälligst herkommen. Also ein Tony Khan, warum ist der nicht da und spricht persönlich mit mir? Und der hat das auch total verkannt, was dieser TNT-TV-Deal für AEW damals bedeutet hat. Also er hat gesagt, wenn das eine Promotion ist, die von Wrestlern geführt wird, das bringt alles nichts. Hat dann, damals gab es ja noch Ring of Honor als eigene Promotion, hat dann gesagt, nein, Ring of Honor ist unser Partner in den USA. Daran halte ich fest und mit diesen AEW-Leuten, mit denen wollte er nichts zu tun haben. Harold May ist dann während der Corona-Krise irgendwann gegangen worden. Da haben wir natürlich auch sehr stark die Gehälter gekürzt bei New Japan. Und dann gab es eigentlich noch, also es gab Chris Jericho, der seine Auftritte hatte, und es gab John Moxley, der auch regelmäßig noch aufgetreten ist. Der war auch US-Champion zweimal in der Zeit. Und dann hat man sich langsam angenähert, so Anfang 2021, und es ist dann tatsächlich zu einer Zusammenarbeit gekommen. Da ist dann mal Kenta aufgetaucht, und 2022 gab es dann eben die Ankündigung hier Forbidden Door, dass die verbotene Tür wird geöffnet, die erste gemeinsame Show unter dem AEW-Banner von New Japan und AEW, und ja, haben wir viele, viele Dinge gesehen, also natürlich Kenny Omega gegen Will Ospreay war ein ganz großes Match, FTA waren dort Tag Team Champions, auch mit New Japan Strong in den USA, also Eddie Kingston hatte da den Titel, Mercedes Moné hätte ihn ja bekommen sollen, die war ja damals schon in Gesprächen auch mit AEW, ist jetzt ja auch Strong Women's Champion geworden bei Forbidden Door, und zuletzt eben John Moxley sogar hier IWGP Champion gewesen, und natürlich auch Eddie Kingston beim G1 zum Beispiel. Also diese Kooperation ist sehr, sehr stark, da sind auch beide Seiten, glaube ich, sehr daran interessiert, dass das so weitergeht, und New Japan hat jetzt auch schon sein eigenes Forbidden Door sozusagen angekündigt, also am Tokyo Dome Wochenende bekommen wir nächstes Jahr New Japan Dynasty mit AEW, mit CMLL, mit Ring of Honor, mit Stardom-Beteiligung. Also das wahrscheinlich die stärkste und auch die wichtigste Kooperation von AEW, und ja auch die WWE wollte ja gerne mit New Japan arbeiten. Also da gerade vor ein paar Jahren, als hier Bryan Danielson, bevor er zur AEW gegangen ist, der wollte immer auch bei New Japan antreten. Und da hat man von seitens Nick Khan eigentlich versucht, eine Zusammenarbeit mit New Japan auf die Beine zu stellen. Aber ja, die sind halt sehr loyal, die haben das abgelehnt und haben gesagt, nein, also wir arbeiten hier mit AEW.
Ich möchte auch hier nochmal die Personalie Kenny Omega hervorheben, ne, der wirklich hier auch Strippenzieher quasi gewesen ist in alle möglichen Richtungen, ne, also, weil im Endeffekt, wir haben schon mal drüber gesprochen, hat ja auch die Gründung von AEW New Japan massiv geschadet erstmal, ne? Es sind viele Talent abgerückt, die vorher auch bei New Japan sehr prominent gewesen ist, dazu gehört eben auch ein Kenny Omega, dazu gehören die Young Bucks, und
Adam Page,
ganz genau, und noch einige mehr. Aber trotzdem, dass man sich da wieder angenähert hat, finde ich erstmal sehr interessant, weil das wird nicht immer so passieren, dass quasi so ein großer Schwall Talents geht und danach trifft man sich irgendwie wieder und sagt, ja, lass uns doch zusammenarbeiten und wir gucken, dass wir gemeinsam was Großes auf die Beine stellen. Das müssen dann auch schon Parteien sein, die miteinander sprechen wollen und die bereit sind, dann quasi da auch was gemeinsam auf die Beine zu stellen, weil man New Japan hätte sich auch stur stellen können und sagen können, nee, ihr habt uns hier geschadet erstmal. Und dann wieder zusammenzufinden, finde ich sehr respektabel, das erstmal grundsätzlich. Aber
ja, aber also sie wollten ihnen ja nicht schaden. Es war ja ursprünglich wirklich das Angebot, auch von Kenny Omega und von den Bucks, die gesagt haben, okay, also wir gründen jetzt hier unser eigenes Projekt eben hier mit Tony Khan, aber wir wollen zusammenarbeiten. Wir wollen hier regelmäßig weiterhin für New Japan auch antreten in Japan. Aber das hat man sozusagen eben abgeschossen. Und auch jetzt, wenn ich nur denke an die letzten Jahre, also Das liegt natürlich auch, also New Japan hat sich von Corona nie so ganz erholt, auch wirtschaftlich. Und jetzt sind zuletzt hier Jay White, Will Ospreay und auch Okada, nämlich wirklich einer der Building Blocks von New Japan der letzten 10 Jahre, sind mittlerweile hier zur AEW gewechselt, einfach weil die eben mehr bezahlen können. Aber mit dem Vorteil natürlich für New Japan, dass die sagen, okay, für große Shows können wir die immer noch bringen, wenn wir wollen.
Ja, das war dann ja auch sehr oft einfach ein Punkt innerhalb der Vertragsverhandlungen, der dann quasi den Weg zu AEW geebnet hat und nicht nur zu WWE. Das muss man auch ganz klar sagen, weil WWE war auch interessiert daran, Okada zu holen und war auch interessiert daran, Ospreay zu holen, auch wenn man da wohl nicht so tief in die Tasche gegriffen hat. Ansonsten Will Ospreay natürlich auch hier in Richtung DDT, jemand, der natürlich sehr groß ein Brückenbauer gewesen ist, ja auch jemand, der nicht nur, ja?
Meinst du Ospreay oder meinst du Omega?
Ich meinte Omega, Entschuldigung. Omega, ja. Ich meinte Omega. Die ganzen O's, gut, dass ich nicht Okada gesagt habe. Genau, Omega natürlich, Richtung DDT. Er hat ja Riho zum Beispiel, ist eine von den Talents, die früh schon bei AEW aufgetreten sind, die er damals empfohlen hat. Da war ja ein ganzer Schwung von Joshi-Talents, die er rübergebracht hat, die in den USA quasi niemand kannte, wenn man ehrlich ist. Oder nur ganz kleiner Teil. Gunosuke Takeshita ist natürlich da auch ein Name, der ins Auge sticht, der ebenfalls quasi über die Kenny Omega Connection hiermit rübergekommen ist, aber der jetzt auch, wo es ja auch den Talent Exchange quasi wieder mit DDT gegeben hat. Das ist eben auch das Interessante.
Genau, und wir hatten ja zum Beispiel auch Chris Jericho, der bei DDT dann eben ein Match gegen Takeshita hatte. Also, aber das ist eben das, was wir gesagt haben. Da haben wir ja Noah, also Noah zum Beispiel gab es ja auch. Es gab letztens erst im Februar Jun Akiyama, der jetzt auch bei DDT ist, der hier gegen Bryan Danielson angetreten ist. Dann durfte Eddie Kingston sozusagen bei DDT antreten. Great Muta Retirement letztes Jahr, können wir uns erinnern, wo Sting und Darby Allin ja auch bei Noah noch eins der letzten Great Muta oder das letzte Great Muta Match eigentlich mitbestritten haben. Und das ist eben das, was wir angesprochen haben, also Richtung eben Cyberfight, Noah, DDT, Tokyo Joshi Pro. Wird es eben interessant sein mit dieser, ob die sozusagen es schaffen, dass sie sagen, okay, wir machen hier auch oder wir liefern hier ab und zu auch mal Talents Richtung AEW. Oder ob man dann irgendwann mal hier eben die Mauer aufstellt, um im Blockdenken zu bleiben und zu sagen, nein, also hier unser US-Partner ist die WWE und mit AEW wollen wir nichts mehr zu tun haben. Wissen wir nicht.
Ja, das ist nämlich eine ganz spannende Frage. Wenn wir schon noch in Japan sind, dann blicken wir auch rüber zu Stardom. Auch da ist es ja so, dass jetzt zuletzt eine größere Zusammenarbeit stattfindet, Markus. Also wir haben da immer wieder Namen, die von Stardom rüberkommen, die jetzt zuletzt bei AEW präsentiert werden. Mina Shirakawa ist da natürlich prominent zu nennen in der Position mit Toni Storm und Mariah May. Mariah May ja auch ehemals Stardom, Toni Storm ebenfalls, also die Connection ist da. Und ja, da sehen wir es eben auch, dass da die Connection hier nicht, also auch da wieder, AEW, Stardom, WWE, Marigold.
Genau, also Willow Nightingale war ja zuletzt auch in Japan. Und ja, also da haben wir jetzt im Nachgang ja offenbar erfahren, dass hier Rossy Ogawa einer der Blocker war. Also Tony Khan wollte ja schon früher Stardom-Talent haben. Das ist irgendwie nicht so zustande gekommen. Da hat er übrigens ja auch einen Tweet abgesetzt, als hier Rossy Ogawa, also Rossy hat ja angekündigt, dass er Stardom verlassen möchte und seine eigene Promotion gründen. Das ist dann irgendwann den Stardom-Offiziellen oder New Japan oder Bushiroad-Offiziellen zu weit gegangen. Der hat ein bisschen offensiv wohl auch versucht abzuwerben. Da hat man dann gesagt, so, du bist jetzt sozusagen offiziell gekündigt. Und ab dem Zeitpunkt, das war Ende Februar und schon beim WrestleMania-Wochenende im März, gab es ein Stardom-Six-Man auf der Ring of Honor-Show zum Beispiel. Also seit Rossy Ogawa hier weg ist, ist diese Kooperation da. Stardom ja mittlerweile ja auch nochmal enger an New Japan angedockt. Die sind jetzt sozusagen unter einem gemeinsamen Firmendach auch, gehören ihm beide hier Bushiroad. Und ja, diese Tür ist jetzt offenbar auch weit aufgestoßen, in was natürlich der Women's Division bei AEW entsprechend helfen wird. Und ich glaube, wenn wir schon bei New Japan waren und schon ein bisschen auch einen Don Callis und einen Kenny Omega auch angesprochen haben hinter den Kulissen, ich glaube, eine Person, die man da auch sehr stark erwähnen muss als Brückenbauer, ist ein Rocky Romero, der für New Japan tätig ist, sozusagen im Office als Amerikaner, der aber auch bei CMLL tätig ist und mittlerweile auch bei AEW angestellt ist. Und der ist, glaube ich, einer der, ja, am wenigsten bekannten, unterschätzten Leute, die da sehr viele Strippen im Hintergrund ziehen, damit eben diese ganze Zusammenarbeit gerade zwischen AEW, CMLL und New Japan sehr gut läuft.
Vollkommen richtig. Einer der mächtigsten Männer im Wrestling. Und
wahrscheinlich, ja.
Der steht gar nicht so im Mittelpunkt. Ne? Alle reden über Triple H und Tony Khan, aber im Endeffekt, dass hier jemand quasi bei drei Promotions ist es jetzt, quasi ja. Die Kontakte knüpft.
In drei verschiedenen Ländern, ja.
Ja, ne, also das ist halt absolut irre, muss man hier mal ganz klar so sagen. Ich glaube, viele kennen ihn halt in erster Linie als Wrestler, aber dass er so eine Position Backstage hat bei drei Promotions in drei Ländern, das ist halt schon irre. Deswegen einer der mächtigsten, unbekannten Leute im Wrestling quasi. Das finde ich super.
Ja, und ich glaube, also ich habe auch von noch niemandem ein schlechtes Wort über Rocky Romero verlieren gehört. Und ich glaube, einer, der halt wirklich ein sehr, sehr gutes diplomatisches Geschick hat. Weil ich glaube, der kann sehr, sehr gut vermitteln, was wollt ihr, was wollt ihr? Okay, das sind die Anforderungen. Wie bringen wir das alles auf einen grünen Zweig, sodass sich da niemand auch vor den Kopf gestoßen fühlt? Ich glaube, das kann der sehr gut. Das höre ich auch immer wieder, wo es irgendwie heißt, wie sind das zustande gekommen? Ja, das war Rocky Romero. Okay, alles klar. Ja, und diese Zusammenarbeit hat man natürlich jetzt auch bei AEW sehr stark gesehen. Also wir hatten hier natürlich Mystico und Volador und Hechicero und so da. Und wir hatten natürlich den Blackpool Combat Club in der Arena Mexico. Wir hatten dann auch am WrestleMania-Wochenende lustigerweise Bryan Danielson gegen Blue Panther, einer seiner großen Idole. Kyle Fletcher jetzt zuletzt auch den Ring of Honor TV-Title verloren gegen Atlantis Jr. Willow Nightingale haben wir ja angesprochen, hat jetzt die sozusagen in die Bresche gesprungen. Auch da, die hat Tony Khan halt einfach jetzt zu der New Japan Strong bzw. CMLL Fantastic Mania USA Show geschickt am Wochenende und hat gesagt, okay, CMLL Women's Titel vakant, ich schicke euch Willow Nightingale, die dann auch den Titel gewonnen hat, die schon angekündigt hat, sie wird hier auch in Mexiko verteidigen. Death Triangle wird demnächst auch zu sehen sein, also jetzt auch Panther und Phoenix werden bei CMLL antreten. Und natürlich, wir hatten die große Attacke von Chris Jericho gegen Mystico. Also auch das wird jetzt bei der Anniversary Show, wird hier Chris Jericho sein. Das heißt, da geht's sehr stark auch in unterschiedliche Richtungen, finde ich, weil da wird auch tatsächlich den Partner-Promotions im eigenen Land gerne mal ausgeholfen mit Talent, damit die dort auch entsprechend erfolgreich sind, Tickets verkaufen.
Ja, ich glaube, jetzt haben wir den AEW-Block auch ganz gut dargestellt, um mal in dieser Formulierung zu bleiben. Klar, es gibt hier und da nochmal, oder also, gab in der Vergangenheit nochmal ein bisschen Kooperation mit GCW auch. Und
genau, also Moxley war eben hier auch bei Bloodsport. Das war interessant am Mania-Wochenende, da hatten wir nämlich bei Bloodsport Leute aus dem Indie-Bereich, Leute von der WWE, Leute von AEW und Leute von Impact eigentlich, alle auf einer Show, auf einer Shoot-Style-Pro-Wrestling-Show. Und ja, natürlich RevPro als Partner von CMLL und New Japan spielt da auch noch ein bisschen mit. Also wir hatten ja auch den Auftritt von Jericho hier bei der Anniversary Show am All-In-Wochenende. Bin gespannt, ob und wann wir hier auch mal Michael Oko vielleicht bei AEW sehen. Auf den warte ich eigentlich schon längere Zeit.
Wie lange ist die Einladung von Chris Jericho schon her?
Naja, das war bei PWG damals. Da hatten wir ja das Match. Genau. Also das vielleicht auch noch PWG, die spielen halt im Moment keine Rolle, weil die halt sehr, sehr tragisch, die Freundin von Super Dragon ist halt leider an Krebs erkrankt und er hat gesagt, also er kümmert sich jetzt um seine Freundin, das ist halt einer der beiden Besitzer, eben gemeinsam auch mit Excalibur ja der AEW-Kommentator, aber auch bei PWG sind natürlich immer wieder auch Leute von AEW aufgetreten, ist ja auch so ein bisschen die Heimat der Young Bucks jahrelang gewesen.
Ja, also um das nochmal zusammenzufassen, also AEW eine sehr, sehr starke Partnerschaft mit New Japan, eine etwas lockerere Partnerschaft, so würde ich mal sagen, mit RevPro, aber man nutzt das eben auch und gerade wenn man jetzt hier auf den großen Events ist mit All-In zum Beispiel nutzt man das natürlich auch jetzt hier im europäischen Markt. Eine wachsende, starke Partnerschaft, so würde ich einfach mal sagen, mit CMLL aus Mexiko und dann eben nochmal die weiteren Promotions aus Japan, Stardom, DDT und noch einige mehr, vor allem dann eben auch über die Connections, Kenny Omega, Bucks und so weiter und so fort. Das würde ich mal sagen, sind so die wichtigsten Geschichten. Markus, wie schätzt du aktuell die Lage zu TNA ein? Da hat man das Gefühl gehabt, das läuft richtig gut, zumindest zu Beginn. Und irgendwie ist es ja dann auch zerbrochen und auch ein Moose hat letztens zum Beispiel Interviews gesagt, dass er die Kooperation mit WWE wesentlich, wie soll man sagen, zielführender und sinnvoller findet als die mit AEW damals.
Ja, also ich glaube, dass mit AEW, es sind ja jetzt auch nicht wahnsinnig viele AEW-Talents TNA-Talents bei AEW aufgetreten, so muss man sagen. Wir hatten hier natürlich den Austausch mit Kenny Omega. Wir hatten dann mal Luke Gallows und Carl Anderson, als die noch bei TNA waren, die sind da sozusagen über die Elite-Schiene ein bisschen reingerutscht. Aber zum Beispiel jetzt in dem Ausmaß, wie wir es jetzt schon hatten, wir hatten jetzt eine Jordan Grace, Joe Hendry kommt ja sehr gut an noch bei der NXT-Crowd, die Rascals haben sich hier sozusagen wieder zusammengefunden. Das hatten wir bei AEW nicht. Also da hat schon irgendwie, das war so ein bisschen die Don Callis, Kenny Omega-Show, die Elite-Show eigentlich. Ich glaube auch, dass TNA da gar nicht so sehr davon profitiert hat. Das heißt, ich glaube schon, dass die, zumindest was jetzt die Sichtbarkeit vom Produkt angeht, bei der WWE mehr bringen. Und ich glaube, bei der WWE ist es halt auch wirklich noch außergewöhnlicher. Weil wenn jetzt ein Joe Hendry und Co. bei AEW irgendwo mal bei Collision oder so auftauchen, dann gibt's wahrscheinlich eher sogar die Leute, die sagen, was mache ich denn mit denen hier bei AEW? Wenn die aber sozusagen hier beim Großen eigentlich, ja, Isolierungskünstler WWE plötzlich auftauchen, dann ist es ja, TNA-Talent plötzlich hier und ja, das NXT, also man beschränkt ja das noch sehr stark auf NXT auch großteils und das kennen wir ja schon, wenn so ein Main-Roster WWE-Star bei einer NXT-Show auftaucht, die werden automatisch auch ein bisschen mehr als Superstars gefeiert und ich glaube, das NXT-Publikum ist ein sehr dankbares Publikum, was jetzt auch so Namen von außen angeht.
Und was mir auffällt, ist, dass man eben auch Geschichten promotionübergreifend erzählt. Also, dass man auch die TNA-Talents nicht als, ja, die kommen jetzt da rein und die haben jetzt mal so einen kleinen Auftritt und dann sind sie wieder weg, wie wir es zum Beispiel bei der Mickie James gehabt haben, die de facto ja damals beim Rumble keine große Rolle gespielt hat, sondern hier jetzt in der aktuellen Kooperation mit TNA hat man wirklich den Eindruck so, okay, da wurde vorher miteinander gesprochen, was können wir machen, wie können wir die Leute so einsetzen, wie können wir dann zum Beispiel die Rascals, die kommen dann zuerst zu NXT, da starten wir die Geschichte und dann gehen sie gemeinsam wieder zu TNA und finden da wieder zusammen und gehen dann eben da einen gemeinsamen Weg. Einen Joe Hendry haben wir auch, der wird auf beiden Seiten gehypt und hat ja da auch eine andere Geschichte noch gehabt. Das finde ich sehr auffällig, dass man damit von WWE-Seiten nicht so, also man hat nicht das Gefühl, dass WWE da jetzt Ideen aufdrücken würde und bestimmen würde, sondern es ist schon ein ziemliches Miteinander. Das finde ich sehr positiv bislang, weil, wie gesagt, wir haben es auch schon in der Vergangenheit gesehen, wenn WWE Talent von außen reingelassen hat, dass die dann doch eher, naja, nicht so ganz die prominenten Rolle gespielt haben. Das finde ich ganz spannend. Aber jetzt haben wir, wie gesagt, das bei die beiden Blöcke so ein bisschen aufgeführt. Wir können gleich noch kurz über New Japan sprechen. Ich will aber jetzt zur Hauptfrage jetzt zurückkommen, Markus, nämlich mit der Blockbildung. Man hat schon so ein bisschen das Gefühl, als würden sich WWE und AEW so die Nationen so ein bisschen aufteilen und ihre Promotions, oder? Also die einen nehmen die größte Promotion, dann nehmen die andere die zweitgrößte, dann nehmen die einen die und die andere die in Japan, Mexiko und so weiter und so fort, oder?
Ja, ich glaube, das ist natürlich auch dem geschuldet, weil es wahrscheinlich schwierig ist, dass du mit beiden großen Ligen wirklich auf dem Niveau zusammenarbeitest. Das heißt, wenn sozusagen hier der Player A weg ist und ich möchte irgendwie in dem Markt aktiv sein, dann versuch's mit Player B. Also die AEW war da ja lockerer in der Vergangenheit, also die haben ja hier Leute von New Japan, von Noah gehabt, das war wie gesagt die AAA-Geschichte, war dann noch das Heikelste und ansonsten, also gerade in Japan hat man ja auch nicht so das ganz große Konkurrenzdenken, also natürlich, gerade in der Vergangenheit New Japan, All Japan war jahrelang schwierig, aber auch die arbeiten ja mittlerweile ganz gut zusammen und auch wenn ich denke, New Japan, Noah, da gab es ja sogar diesen dritten Wrestle Kingdom Tag letztes Jahr, wo die zusammengearbeitet haben. Also in Japan sieht man es lockerer, aber ich glaube natürlich, es ist wahrscheinlich schwierig, auf lange Zeit mit beiden großen Promotions zusammenzuarbeiten und da muss man sich dann wahrscheinlich entscheiden. Und da muss man wahrscheinlich sich auch irgendwie überlegen, wie profitiere ich langfristig oder von wem profitiere ich langfristig am ehesten. Und ich glaube, dass da auch ein paar strategische Überlegungen dann wahrscheinlich dabei sind.
Wie siehst du denn jetzt die Entwicklung hier? Also wir haben noch immer den Begriff Blockbildung hier. Was bedeutet das denn langfristig für die Wrestling-Welt? Also wenn wir dann irgendwann starre Formen haben, dass wir wirklich dann quasi so zwei große Blöcke gegenüberstehen haben und dann gibt's da, wenn dann da Wechsel stattfinden, ist das direkt ein Politikum? Oder wie siehst du das?
Ja, es ist halt die Frage, worauf das Ganze fußt. Also ich glaube, es gab selten in der Vergangenheit so jetzt wirklich, wie es bei den Wrestlern ist, feste Verträge, dass man nicht irgendwie sagt, man vereinbart jetzt eine Kooperation auf 3 Jahre oder so, sondern ich glaube, das ist alles immer sehr, sehr im Wechsel. Also im Moment schaut sehr stark danach aus. Es schaut so ein bisschen aus, würde ich mal mutmaßen jetzt, WWE, TNA, dann vielleicht diese ganzen japanischen Promotions so im Umfeld von Cyberfight und dem Wrestle Universe Streaming Dienst, vielleicht AAA in Mexiko. Und auf der anderen Seite, weil gerade diese New Japan Rev Pro CMLL, früher Ring of Honor Geschichte, gab es ja schon länger, sozusagen die gemeinsam mit AEW. Und ja, also ich sehe das eher in diese Richtung. Es wird spannend sein vielleicht, ob sich das auch nach Europa noch vorzieht. Also wir haben jetzt natürlich, RevPro hat so ein bisschen den Hang natürlich Richtung New Japan und AEW. Wir haben natürlich Progress. Progress arbeitet teilweise auch mit Noah zusammen, mit DDT zusammen. Ich glaube, die haben auch eine gemeinsame Tour. Es gibt ja auch Tag Festival Wochenende im Oktober in Deutschland, eine gemeinsame Show, ich glaube, von Progress, Defy und Noah. An einem der Tage. Also es wird spannend sein, ob sich das auch wieder irgendwie vielleicht auf die englische und auf die deutsche Szene dann einschießt, ob da vielleicht auch die WXW vielleicht wieder eher so in einen WWE-Block wieder hineinrutscht oder ob die dann unabhängig bleiben.
Das ist halt eben auch die Frage. Ne? Und können die unabhängig bleiben? Weil letztlich WWE wächst und WWE pocht auf Globalisierung. Dafür brauchst du eben auch Partner, die du vielleicht auch auf lange Sicht einfach übernehmen kannst, weil hey, WWE bzw. TKO haben halt einen Arsch voll Geld, das wissen wir, auch deutlich mehr finanzielle Ressourcen als beispielsweise AEW. Also wenn man jetzt nicht gerade
also ins
Familienvermögen von
den Kans geht. Aber die wollen halt auch kein Geld verlieren. Also wir wissen ja zum Beispiel, dass der NXT Europe wurde ja da ursprünglich angekündigt, glaube ich, noch fürs, das hätte ja letztes Jahr sogar starten sollen. Aber da hieß es dann, naja, jetzt mit der ganzen Fusion mit TKO und so weiter, ist es mal on hold? Und das ist halt die Frage. Also was ist auch die Strategie, was ist auch bei Endeavor und TKO die Strategie? Sagen die jetzt, wir greifen hier auf lokale Strukturen, sei es in England oder in Deutschland zurück, machen vielleicht mal ein Taping und bedienen uns auch da ein bisschen am Talent, was da ist? Oder macht es dir für die Sinn sozusagen, so wie es mal geplant war, in Europa, in Südamerika, in Japan wirklich einen komplett eigenen Standort aufzubauen, weil dann brauchst du ein Training Center, dann brauchst du dort Personal, dann brauchst du da die ganze Administration dahinter vielleicht auch vor Ort, also gerade auch mit unterschiedlichen Zeitzonen wahrscheinlich auch schwierig. Das ist halt die Frage, also wie sieht man das dort? Sagt man da eher, okay, wir investieren mal ein paar Millionen und bauen uns das wirklich auf und haben dann unsere lokalen Leistungszentren, wo man dann eben auch zum Beispiel aus dem Sportbereich direkt in den Ländern rekrutieren kann? Oder versucht man das so ein bisschen auf dem Weg mit lokalen Partnern, über die man mal in den Markt hineinschnuppert und, wie du sagst, dann vielleicht den Partner übernimmt oder die Infrastruktur des Partners vielleicht auch nutzen kann, wenn es schon eine gibt? Also gerade in Japan natürlich.
Ja, ich meine, wir wissen bei WWE, dass die schon längere Zeit versuchen, irgendwie in den japanischen Markt reinzukommen. Und das wäre natürlich jetzt hier ein probates Mittel, weil du quasi einfach bestehende Strukturen nutzen kannst. Ich sehe derzeit bei AEW diese Expansion nicht ganz so stark wie bei WWE, weil ich glaube, dass da andere Pläne hinterstecken. Ich glaube, AEW ist aktuell gut damit bedient, erstmal sich stärker auf den US-Markt und da auf den TV-Markt quasi einzuschießen, um da noch weiter Fuß zu fassen, um da sich auch weiter auf einem höheren Niveau noch zu stabilisieren. Ich glaube, dass diese Kooperationen da vor allem darauf abzielen, dass du die Zielgruppe erweiterst und dass du dein Produkt, was ja nun mal jetzt sehr, sehr auf diesem Wrestling fußt, noch weiter schärfst, um entsprechend die Zuschauer ranzuholen. Bei WWE sehe ich es tatsächlich ein bisschen weitergehen. Ich sehe es tatsächlich bei WWE eher so, dass man da langfristig so ein große Art Netzwerk aufbauen möchte, was jetzt eben alles durch Pandemie, Umstellung der Firmenstrukturen und all das, was da noch mit dazugehörte. Ich glaube, das ist dadurch sehr stark in Stocken geraten und deswegen dauert es länger. aber bei AEW, wie siehst du da die Ausrichtung von AEW? Siehst du das ähnlich wie ich, dass man eher versucht, hier auf das Produkt quasi Einfluss zu nehmen und im Hintergrund eher die Strukturen vielleicht ein bisschen anpasst? Oder,
ja, also ich sehe es bei AEW vor allem nicht, dass die wirklich jetzt unbedingt in diese Märkte hinein expandieren wollen. Ich glaube, die einerseits natürlich Tony Khan ist mal im Grunde seines Herzens ein Wrestling-Fan. Das heißt, ich glaube, der findet es einfach toll, wenn er das beste Talent der Welt in seinen Shows auftreten lassen kann, egal ob die aus Japan oder aus Mexiko kommen. Der kennt ja zum Beispiel auch die mexikanische Szene, also der kennt ja auch den Großteil der Leute, die hier bei CMLL und so tätig sind. Ich weiß nicht, ob jetzt ein Triple H und schon gar nicht ein Ari Emanuel zum Beispiel jemanden aus Mexiko so gut kennt. Ich glaube, das ist mal das eine. Und ich glaube, Tony Khan hat einfach wirklich diesen Ansatz, okay, das hat in der Vergangenheit gerade auch mit Ring of Honor und so weiter ganz gut funktioniert, diese Kooperation. Wir haben natürlich auch Talent, das in Japan populär war, bei New Japan, und ich glaube, da geht es eher darum zu sagen, ich kooperiere hier mit Leuten und mit Promotions, wo wir alle davon in irgendeiner Form profitieren können. Weniger jetzt, um zu sagen, ich möchte jetzt hier die AEW-Präsenz groß schärfen. Es macht natürlich Sinn, wir haben schon im Magazin öfter darüber gesprochen, die ganzen internationalen WWE-Deals fallen ja großteils mit dem Netflix-Deal ab nächsten Januar weg. Also jetzt mit Ausnahme von Japan zum Beispiel ist einer dieser Märkte. Aber da könnte es natürlich Sinn machen zu sagen, ich möchte dann vielleicht irgendwann einen TV-Deal in Südamerika, ich möchte einen TV-Deal im asiatischen Raum in Japan, TV-Deals in Europa, auch natürlich der England-Deal mit ITV wird irgendwann neu zu verhandeln sein. Wenn ich da natürlich jetzt noch sagen kann, übrigens, wir arbeiten hier auch mit dem lokalen großen Marktführern zusammen, und wenn wir bei euch im TV laufen, dann gibt's auch regelmäßig spanischsprachige, japanischsprachige oder Leute, die aus England kommen, natürlich auch gerade mit einem Will Ospreay hat man da ein gutes Aushängeschild. Ich kann mir vorstellen, dass das auch Richtung, ja, vor allem TV-Verhandlungen in diesen Ländern helfen könnte, aber weniger um zu sagen, ich möchte jetzt irgendwie ein AEW Japan oder ein AEW Mexiko etablieren.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, dass hier die Ansprüche und die Pläne von WWE und AEW, glaube ich, sehr anders sein werden. Das heißt also, WWE geht eher in Richtung Expansion, AEW geht eher in Richtung Expansion, aber eben was die Shows angeht, was Talent angeht, weniger, um sich da wirklich komplett zu etablieren. Ich glaube, da ist WWE einfach noch einen Schritt weiter. Und wir dürfen nicht vergessen, dass AEW auch wirklich ja erst eine 5 Jahre alte Promotion ist. Ich glaube, das ist was man später noch anstoßen kann. In Japan, das wollte ich vielleicht gerade hier noch ganz kurz unterschieben, ist es vielleicht auch ganz interessant, weil ja da auch innerhalb von Japan noch miteinander kooperiert wird. Da gibt's ja die UJPW, United Japan Pro Wrestling, wo ja wirklich diverse Promotions miteinander zusammenarbeiten und Shows veranstalten. Ne? Mit New Japan, Stardom, All Japan, Noah, DDT, noch einige mehr. Und wo es jetzt ja auch die All-Together-Shows zuletzt gegeben hat, Big Japan natürlich auch dabei. Also auch eine ganz spannende Entwicklung, die wir da haben. Ja, Markus.
Genau, das ist ja auch so ein bisschen als Interessensgemeinschaft gegründet worden. Das hat man gerade während der Pandemiezeit natürlich gesehen. Da wollte man auch sozusagen mal untereinander sich austauschen, wollte auch gemeinsam mit Regierungsvertretern, mit Bürgermeistern und Senatoren und so weiter verhandeln, also dass man einfach hier eine gemeinsame starke Wrestling-Position hat. Da sind jetzt ein paar Joint-Shows rausgekommen. Also es gab ja schon nach dem Fukushima-Unglück ein paar Shows mit New Japan, All Japan und Noah. Jetzt gab es eben hier auch unter diesem United Japan Pro Wrestling Banner schon 2 Shows heuer. Ja, ist natürlich auch die Frage. Also auch mit dieser, wenn wir diese Blockbildung jetzt haben, wenn jetzt hier irgendwie vielleicht ein bisschen starrer, gerade Richtung vielleicht Noah, DDT und New Japan, Stardom, sich diese Kooperation ein bisschen versteifen, ist natürlich auch die Frage, was hat das für Auswirkungen auf diese Zusammenarbeit der japanischen Ligen untereinander? Sind die davon unbeeinflusst oder ist es dann irgendwann so weit, dass man sagt, na, ihr seid hier der WWE-Partner, wir sind der AEW-Partner, dann können oder wollen wir auch im eigenen Land nicht mehr zusammenarbeiten?
Das ist halt eben das große Risiko oder das ist die große Gefahr an dieser ganzen Geschichte, dass dann bestimmte Dinge einfach nicht mehr möglich wären. Und jetzt gerade hat man das Gefühl, es gibt viele Freiheiten sozusagen, aber die Frage ist eben, ob aus diesen Freiheiten irgendwann feste Strukturen entstehen und dadurch so eine Art Starre stattfindet. Und ich glaube, das ist das große Risiko an dem, was gerade hier geschieht. Oder wie siehst du das?
Ja, absolut. Also ich kann mir wirklich vorstellen, vor allem das sind ja auch nicht nur die einzelnen Ligen, da stehen ja auch wirklich große Firmen dahinter. Also bei New Japan und Stardom ist es eben Bushiroad Und bei dem, ansonsten ist es ja Cyber Agent auch mit dem ABEMA, wo es ja auch einen TV-Deal gibt mit der WWE. Also ich kann mir vorstellen, dass ab dem Zeitpunkt, wo es dann auch wirklich um vertragliche Geschichten oder wirtschaftliche Ansprüche außerhalb von Japan geht, dass sich da halt irgendwie der Spaß und dieser Kooperationswillen vielleicht auch wieder aufhören kann. Oder es sagen natürlich auch vor allem die WWE oder EW, was ihr in Japan macht, ist uns eigentlich egal, macht euer Ding, aber außerhalb von Japan müsst ihr euch halt sozusagen zu einer Promotion bekennen. Kann natürlich auch sein.
Ja, also es wird auf jeden Fall eine spannende Zeit werden. Also ich meine, jetzt derzeit haben wir als Zuschauer natürlich den Vorteil, dass es so viele Möglichkeiten plötzlich gibt. Das war früher undenkbar, dass man hier so viele Dream Matches, so viele gemeinsame Cards auf die Beine stellt. War gerade bei WWE, natürlich unter Vince McMahon, lange Zeit undenkbar, der sehr stark und sehr protective einfach gewesen ist, was das eigene Produkt angeht und was das Reinholen anderer Talente angeht.
Der ja teilweise nicht mal anerkannt hat oder gar nicht, da durfte ja gar nicht kommuniziert werden, dass es überhaupt noch anderes Wrestling außerhalb der WWE gibt oder andere Promotions, weil er, abgesehen davon, die WWE hat ja auch nie Wrestling gemacht, sondern Sports Entertainment und ist ganz was anderes als das, was die Wrestling-Ligen gemacht haben natürlich, also aus der Sicht von einem Vince McMahon.
Genau, und das ist ja auch offener geworden. Ne? Da wird auch darauf hingewiesen, ach hier, das Talent, was jetzt gerade im Ring steht, der hat schon da und da gewrestelt, der hat schon hier Titel gewonnen, der hat das gemacht. Die haben da eine gemeinsame Vergangenheit. Es wird ja schon sehr aufgeweicht, dass es eben auch was
Interessantes ist. Auch ein Pat McAfee, da sagt zum Beispiel, ob er es darf oder nicht. Das Sting-Match gestern war ja ganz großartig beim AEW-Pay-Per-View. Also das sind eher so die Ausrutscher. Wenn wir kurz noch Richtung Japan schauen, also natürlich dieses United Japan Pro Wrestling Konglomerat ist sehr spannend. New Japan streckt natürlich auch die Fühler aus in den asiatischen Markt. Also auch das sehr interessant. Das hat man ja auch Oktober letzten Jahres angekündigt. Dann bei Wrestle Kingdom gab es auch eine Pressekonferenz dazu. Da arbeitet man, also natürlich im asiatischen Raum, Japan ist natürlich hier der Marktführer, in anderen Ländern kommt das halt nur sehr in homöopathischen Dosen vor, das Wrestling, aber es gibt ein paar Promotions und jetzt ist man hier mit Promotions interessanterweise sowohl aus China als auch aus Taiwan, also auch das politisch, nämlich weltpolitisch spannend, Singapur und Thailand übereingekommen, gab auch schon in Taiwan einen ersten Event, also auch New Japan jetzt ganz unabhängig von den USA-Engagements, die wollen noch den asiatischen Raum stärker bespielen. Es gibt auch regelmäßig Shows in Australien und Neuseeland. Da hat man einen eigenen Brand. Und es gibt natürlich diesen eigenen New Japan Strong Brand in den USA, den man ja, also auch das sehr interessant. Da ist natürlich auch immer wieder AEW Talent dabei. Zuletzt war es vor allem, das ist auch eine Partnerschaft, die wir noch gar nicht angesprochen haben, MLW, Major League Wrestling. Es gibt auch noch eine Zusammenarbeit mit TNA, die ist aber ein bisschen abgekühlt. Und gerade jetzt so bei Fantastica Mania USA am Wochenende hat man gesehen, da war sehr viel MLW-Talent dabei, die teilweise auch die MLW-Titel hatten. Also auch Mystico hatte einen Titel bei MLW, den er dann bei dieser New Japan CMLL-Show mit zum Ring gebracht hat. Das heißt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich diese New Japan Strong USA-Expansion, dass sich das gerade so ein bisschen verstärkt auch auf MLW konzentriert und interessanterweise wenig auf AEW.
Das ist sehr gut möglich. Natürlich hat AEW auch einen etwas tighteren Terminplan und sind da vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger, weil natürlich muss man da auch schauen, wir befinden uns in TV-Verhandlungen, dass man das Talent quasi auch vor Ort hat, dass man das einsetzen kann, dass man da entsprechend auch eine Verhandlungsbasis und im Idealfall auch gute Quoten hat. Ich meine, zuletzt haben wir es jetzt gesehen, da sind die Quoten wieder hochgegangen, aber man hat eben auch in den letzten Wochen ordentlich reingebuttert, was die Shows angeht und man hat auch wirklich abgeliefert, muss man auch hier neidlos anerkennen. Wir haben zuletzt oft auch mal über AEW geschimpft. Die letzten, ich sag mal, 3-4 Wochen waren sehr, sehr gutes TV und so langsam kann man darauf hoffen, dass es ein bisschen Früchte trägt, dass man da auch eben diesen Weg geht. Und ich glaube auch, dass man vielleicht hier und da vorsichtig sein muss, was bestimmte Talents angeht. Ich weiß gar nicht, welche Promotion es gewesen ist, aber ich habe letztens noch mit Shaggy drüber gesprochen, dass man jetzt zum Beispiel auch einen Swerve Strickland abstellt, um bei seiner Heimat-Promotion oder so zu wresteln. Und da habe ich auch gemeint, so, ich weiß nicht, so kurz vor Blood and Guts, vor All In, ob man da unbedingt einen Champion abstellen muss. Ich glaube, da muss man vielleicht auch mal schauen, wen man abstellt, wie freigebig man da ist, was man den Talents ermöglicht, um die auch bei Laune zu halten.
Genau, also da muss man halt auch immer schauen, wer fragt da was an. Also es gibt natürlich, jetzt haben wir diese offiziellen Zusammenarbeiten ein bisschen aufgedröselt. Gerade bei AEW gibt's natürlich auch gerade die größeren Namen, Also entweder die größeren Namen oder teilweise die, die man halt nicht so oft sieht, die sich das halt auch noch sozusagen ausgedungen haben, dass die halt auch woanders wresteln dürfen. Und bei einem Swerve Strickland ist es zum Beispiel halt Defy, also der ist auch gleich nach seinem Titelgewinn, ich glaube, da hat er kein Match, aber ist zumindest aufgetreten, Defy an der Westküste in Seattle. Da gibt's natürlich, ich sag mal, ein freundschaftliches Verhältnis zu AEW, hat auch Brian Danielson schon gesagt. Also wenn er bei AEW sozusagen seine Vollzeitkarriere beendet hat, vielleicht taucht er irgendwann mal unter einer Maske bei Defy auf und wrestelt eine Show nur so zum Spaß. Dann gibt's natürlich hier Pro Wrestling Revolver von Sammy Callahan, wo John Moxley natürlich gut befreundet ist und involviert ist, der dort immer wieder auftritt. Die Bloodsport haben wir angesprochen. Also da gibt's natürlich so ein bisschen... Ja, die Wrestler sagen, das ist irgendwie so meine Heimat-Promotion oder da gibt's eine persönliche Verbindung, denen möchte ich da und dort halt einfach gerne aushelfen. Das kommt ja halt auch noch dazu und da ist man natürlich bei AEW auch nochmal lockerer, als das bei WWE der Fall ist.
Man darf auch nicht vergessen, dass den Wrestlern das halt auch Spaß macht, ne? Aber ich glaube, manchmal muss man dann vielleicht auch so ein bisschen Spaß von Ernst und von Business trennen, ne?
Das, ist ja, das stimmt.
Also ich meine nur, wenn sich jetzt ein Swerve verletzt in einem Match oder sonst irgendwas, ne, das wäre schon ungünstig.
Also wo mir übrigens ein bisschen jetzt, weil wir gerade TNA und MLW und New Japan angesprochen haben, wo es mir schon ein bisschen auffällt, und ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas mit der WWE-Kooperation zu tun hat, TNA und New Japan, die sind, da gab es mal eine frühere Kooperation, und auch da gibt es sozusagen einen Business Connect. Also es gibt Access TV, Anthem, denen auch TNA gehört, die haben vor ein paar Jahren Access TV, einen TV-Sender, übernommen. In erster Linie, damit dort eben auch Impact laufen kann. Dort lief früher mal New Japan. Das hat man dann eigentlich mit der Übernahme 2019 abgestellt. Und dann hat es 3 Jahre gedauert fast, bis man gesagt hat, na, man nimmt New Japan, also sozusagen die New Japan, man hat dann Matches von großen New Japan-Shows mit englischem Kommentar dort ausgestrahlt. Das hat man dann wieder ins Programm genommen und hat mehr oder weniger seitens Anthem dann aber New Japan so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, ja, also wenn ihr hier bei uns wieder ins US-TV kommt, dann wollen wir aber auch sozusagen, dass TNA mit euch zusammenarbeitet. Und da gab es dann diese Multiverse-Shows, teilweise bei WrestleMania-Wochenende. Wir haben dann auch TNA-Wrestler verstärkt bei New Japan gesehen, zum Beispiel den Mike Bailey mal beim Best of Super Juniors letztes Jahr. Und ja, heuer eigentlich, seit man hier auch diesen Endeavor-Deal hat und seit man natürlich jetzt auch mit NXT eng zusammenarbeitet, bekomme ich kaum noch was mit. Also es war, glaube ich, noch niemand von TNA in Japan heuer. Diese japanischen New Japan-Einflüsse bei TNA werden auch immer weniger, auch so ein bisschen dieses Bullet Club-Branding bei ABC verschwindet zunehmend. Also vielleicht sehen wir da schon eine erste Auswirkung, wo da schon bisher bestehende Kooperation ein bisschen leidet aufgrund einer neuen. Und vielleicht auch deswegen dieser Fokus auf MLW mehr in Japan, in den USA auch.
Ja, es sieht ganz danach aus, ne? Und es sieht auch ganz danach aus, als ob dann bestimmte Connections quasi, ich sag mal, schlafen gelegt werden, um bestimmte bestehende Connections, die zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht attraktiver oder gewinnbringender sind, um die zu stärken. Oder aufgrund von persönlichen Verbindungen werden andere erstmal gekappt, wie wir es ja da sehen. Ich finde das sehr, sehr interessant, was da gerade passiert. Aber ich glaube, der Begriff Blockbildung ist nicht so falsch gewählt, oder? Also man hat schon den Eindruck, dass da was geschieht und dass da eben bestimmt Verbindungen zwischenzeitlich mal schlafen gelegt werden. Das heißt ja nicht, dass man auf lange Sicht in den nächsten 5-10 Jahren irgendwie nicht mehr miteinander arbeiten würde. Aber für den Augenblick, wie du gerade hier beim Beispiel von TNA richtig angesprochen hast, sieht es so aus, als würde man da bestimmte alte Verbindungen erstmal wegpacken, oder?
Ja, sieht's aus. Und jetzt hätte ich natürlich noch eine Frage an dich. Da interessiert mich jetzt einfach deine Meinung. Also AEW, Forbidden Door und jetzt auch Dynasty, also da wissen wir ja sozusagen, diese Blöcke veranstalten auch. Glaubst du, werden wir noch heuer oder vielleicht nächstes Jahr spätestens auch mal so eine WWE Forbidden Door mit Beteiligung der diversen Partnerligen sehen?
Ich glaube, wir werden das WWE Main Roster nicht mit irgendwelchen Partnerligen in Zusammenhang bringen. Ich glaube, das wird man nicht machen. Das wird man clean halten. Ich glaube aber, dass wir sowas bekommen werden wie Worlds Collide, wo dann NXT, TNA und vielleicht noch ein bisschen mehr mit dabei ist. Aber NXT TNA kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir sowas bekommen werden, so ein Head-to-Head-Ding Anfang des Jahres oder so, nachdem die TNA-Wrestler erstmal hier vorgestellt sind. Das kann ich mir vorstellen mit TNA. Ich glaube nicht, dass man das Main-Roster damit reinbringt, sondern das Main-Roster hat eine andere Zielgruppe. Mit NXT kann man das machen und kann da so große Namen mit reinschmeißen.
Also das Main Roster im Moment, wo wir es gesehen haben, das geht auch sehr stark Richtung Japan. Also wir haben jetzt Io Sky und AJ Styles gesehen, die bei einem Main Roster sind, die jetzt in Japan waren, aber alles andere, was wir bisher gesehen haben, war wirklich NXT-Teile, bestimmt.
Ja, aber ich sehe es auch noch mal ein bisschen anders, weil im Endeffekt hat WWE da nur Talent ausgeliehen, so nenne ich es einfach mal, und hat gesagt, so, geht mal dahin und macht mal gute Miene zum bösen Spiel sozusagen. Also geht dahin, ihr seid bekannt, das ist für unsere Kooperation gut. Wir haben aber bis jetzt noch nicht erlebt, dass da jemand von außerhalb ins Main Roster kommt. Und das ist halt das Problem. Ich sehe halt, ist eher so, dass man Talent von außerhalb nicht ganz auf dem Niveau der Superstars von Raw und SmackDown sieht, sondern eher auf Niveau der Talents, die man bei NXT hat. Und man möchte da vielleicht auch die Zielgruppen nicht vermischen, sondern sagt, wir haben hier unser Main-Roster-Produkt, vielleicht, wenn daraus jemand hervorsticht, wie ein Joe Hendry, den schnappen wir uns dann, oder wie ein Jordynne Grace, die schnappen wir uns auch, sobald die verfügbar sind. Wir probieren die erstmal auf der einen oder anderen Bühne aus. Zum Beispiel, gut, Jordynne Grace hat im Rumble gut funktioniert, aber danach geht es erstmal zu NXT. Und wenn da der Vertrag ausgelaufen ist bei TNA, dann holen wir die zurück. Genau wie Joe Hendry. Der hat ja auch gesagt, Das Vertrag geht noch ein bisschen. Ich meine, Jordynne Grace hatte gesagt, ihr Vertrag bis Januar oder so, Januar 2025. Und ich glaube, man wird das WWE Main-Roster-Produkt clean halten und ich glaube, man wird NXT als freiere Bühne nehmen, um so Kooperationen auch auszutragen. Vielleicht auch da mal Joint-Shows woanders. Wäre ja auch geil. NXT on Tour gegen, keine Ahnung, Noah oder sonst irgendwas. Weiß ich nicht. Warum nicht?
Ja, kann man. Also Rumble hast du angesprochen. Ich glaube, der Rumble ist halt die eine Show im Jahr, wo du vielleicht so ein paar, eine Handvoll, das hat man auch in der Vergangenheit früher gemacht, dass man diese Kooperationen hatten mit SWS zum Beispiel. Dann gab es mal Tenru im Rumble. Ich glaube, dass man vielleicht so 4, 5 interessantere Namen mal in einem Rumble drin hat, weil da einfach auch die Masse so groß ist, dass du die da gut einbauen kannst. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass plötzlich hier ein Josh Alexander plötzlich bei Raw oder so auftritt.
Ja, was ich gerade sagen wollte, darfst du auch nicht vergessen, Tenru und der Great Kabuki, die wollten noch damals Lex Luger hier, die waren noch an die Wäsche. Die waren noch geheiratet worden von Jim Cornette und Master Fuji.
Also das kannst du natürlich auch immer bringen. Also wenn jetzt sozusagen auch hier historisch das Ganze ein bisschen offener wird, dann kannst du ja zum Beispiel auch mal irgendwie eine alte Konkurrentin von Io Sky aus Stardom-Tagen oder so auftreten lassen und dann sagen, hier übrigens das mit ein paar Clips noch garniert, die du ja dann bekommst von deinem Partner liegen. Also sowas kann ich mir schon auch vorstellen, dass man vielleicht sagt, da gibt es eine gemeinsame Vergangenheit. Es gibt ja auch ein paar ehemalige TNA-Wrestler, die jetzt, also LA Knight zum Beispiel, die wir auch bei der WWE unter Vertrag haben, vielleicht taucht da mal irgendeine Figur aus der Vergangenheit aus, wo man das ganz gut auch verknüpfen könnte.
Und möglich wäre es nicht. Ich weiß aber nicht, ich denke, dass man dafür Raw und SmackDown eher so daran denkt, was haben wir davon? Und ich glaube halt nicht, dass das, was dem Produkt was bringen würde, sondern ich glaube, man wird dann eher versuchen, die bei NXT einzuschleusen und wenn die da ein bisschen bekannt sind, schleust man die hoch, um die dann wirklich als feste Persönlichkeit zu haben. Ich glaube nicht, dass wir so die Dream-Matches auf WWE-Ebene sehen. Also
das glaube ich auch nicht. Ich meine, wenn ich mir persönlich was wünschen könnte, wäre das natürlich ein Gunther gegen ein paar der alteingesessenen Japaner, vielleicht von Noah.
Ja.
Wäre ganz nett, aber schauen wir mal, ob man sowas. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass man vielleicht auch im Rahmen von Touren dann mal sagt, man nimmt da ein, zwei Leute, die auch im jeweiligen Land einen Namen haben mit, um dann nochmal ein bisschen vielleicht dem lokalen Publikum so ein lokales Dream-Match bieten zu können. Sowas kann man vielleicht auch ganz gut mal vorstellen ab und zu bei einer House-Show.
Also ich glaube halt, dass WWE das auch nach wie vor in die Richtung nutzen wird, dass man schaut, Wer funktioniert mit unseren Fans? Wer funktioniert auch mit der Art und Weise, wie wir arbeiten? Wer sticht da heraus? Joe Hendry ist gerade jemand, der da absolut mit dabei ist. Wenn der Vertrag ausläuft, dann wird der garantiert den Sprung machen. Wenn nicht sogar schon früher, wenn WWE vielleicht ein bisschen den Geldkoffer aufmacht, wenn sie ihn unbedingt haben wollen. Alles andere wird man dann einfach sehen. Aber ich finde es gerade eine sehr, sehr spannende Zeit wieder. Ich mag sowas sehr gerne, wenn du so offene Grenzen hast. Und ich hoffe, dass diese Blockbildung eben nicht zu der Starre führt. Ich halte es aber eben auch nicht für absolut unmöglich, eben weil sich das schon so ein bisschen rauskristallisiert, dass man sich da die verschiedenen Partner sucht, dass WWE und AEW sich da die Promotions raussuchen, dass die Verbindungen einfach schon da sind. Und ich kann mir das durchaus vorstellen, dass wir da so eine Art Blockbildung langfristig bekommen. Aber Markus, ich glaube, dann haben wir das eigentlich ganz gut beleuchtet, oder?
Ja, also ich glaube, wir haben so ziemlich alle Kooperationen, die es so gibt derzeit von den großen Ligen, haben wir ganz gut abgebildet. Ja, wer so ein bisschen unter die Räder kommt, aber das eh schon länger, ist so die aktuelle Variante der NWA. Die sind irgendwo, mit denen mag gerade niemand arbeiten. Ich glaube, AAA hat dann einmal kurz was. Aber die sind so ein bisschen das Stiefkind, mit dem niemand spielen möchte. Wobei die ja, an das habe ich auch schon gedacht, ab Oktober kommt ja NXT auf CW und da gibt's ja auch eine NWA Connex. Also vielleicht holt man sich dann noch mal ein paar NWA-Wrestler bei NXT rein. Vielleicht möchte ein Medienpartner das gerne haben. Ansonsten, glaube ich, haben wir es ganz gut abgedeckt.
Das denke ich auch. Und ich glaube, derzeit, also NWA ist auch massiv unter die Räder geraten in den letzten Jahren, muss man sagen.
Ne? Ja, absolut.
Also anfänglichen Hype, wo man das Gefühl gehabt hat, ach, guck mal, da wächst was. Und wo es interessant gewesen ist, ist es halt auch wirklich deutlich von Promotions wie MLW überholt worden. Und wir haben ja zeitlang sogar gedacht, ja, die agieren fast auf Augenhöhe mit TNA. Das ist auch nicht mehr so.
Nein. Die sind ganz weit. Das hat sich erledigt.
Also da hat man erstmal andere Dinge zu tun. Jetzt gehen ja auch noch ein paar wichtige Talents, das darf man auch nicht vergessen. Also das ist nicht so einfach. Nee, aber ich glaube, dann sind wir an der Stelle mit der ganzen Chose durch. Und wir haben, glaube ich, sehr schön hier über Kooperationen, auch um die drohende Blockbildung in der Wrestling-Welt gesprochen, wenn es euch gefallen hat. Empfehlt uns gerne weiter, wie man so schön sagt, aber ansonsten schaut gerne bei unseren Supporter-Kanälen auf Patreon und Steady vorbei, geht mal auf YouTube, lasst da ein Like da, teilt unsere Videos, unsere Inhalte, da freuen wir uns auch drüber. Ansonsten geht's hier nächste Woche weiter, da werden wir ein SummerSlam-Thema haben, 100% fest, steht noch nicht genau, wir diskutieren gerade noch, was wir da machen, aber es wird auf jeden Fall ein SummerSlam-Fokus haben, nachdem wir heute so in der ganzen Welt herumgereist sind, geht's da ein bisschen in die Vergangenheit und ein bisschen Nostalgie, das muss auch sein. So, Markus, finale Worte und Verabschiedung bitte.
Ja, nein, ich sage einfach danke fürs Zuhören. Ich glaube, wir haben es gut gesprochen. Bleibt uns treu. Hör doch mal, wie gesagt, in die Supporter-Kanäle hinein. Da sprechen wir auch öfters mal im Detail, gerade auch über viel von diesen japanischen Dingen, die wir jetzt kurz angerissen haben. Gibt's auch regelmäßige New Japan Reviews. G1 steht ja auch vor der Tür zum Beispiel. Und ja, da sprechen wir auch immer wieder mal so ein bisschen über die kleineren Partner in diesen Blöcken.
Ganz, ganz genau. Und in dem Sinne sage ich, wir hören uns nächste Woche wieder, Sonntag, 12 Uhr, wie immer der Wochenend-Podcast. Ansonsten, wer noch mehr haben möchte, gern dann auf den Supporter-Kanälen vorbeischauen. Und ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.